Gottes Wege, die haben das in sich. Und seine Wege sind auf alle Fälle die besseren als unsere Wege. Ne? Wir möchten gerne so die erste Geige spielen, aber es ist besser, wenn er sie spielt. Der Bibelvers, der dazu gehört, wer verachtet den Tag kleiner Dinge, steht im Sacharja Kapitel 4, Vers 10. Ja, es fing mit Schokoladenpudding an. Als Jesus sich einmal müde und durstig an einen Brunnen setzte, kam eine Frau mit einem Wasserkrug. Er bat sie, gib mir zu trinken, und redete mit ihr. Am Ende des Gesprächs ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt zurück. Sie erzählte von Jesus, dem Christus, und die Menschen stellten fest, dass er wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Eine Bekehrung hat da stattgefunden in ganz, ganz kurzer Zeit. Und das ist gewaltig. Und auch wir erleben auf den Lübecker Straßen immer wieder die schönsten Begegnungen, die schönsten Erlebnisse. Wir werden beschenkt. Wenn sich jemand bekehrt, das ist auch Ermutigung für uns. Und wir sehen, Jesus ist am Arbeiten. Er schläft und schlummert nicht, so wie wir, sondern er ist am Arbeiten, der Heilige Geist ist am Wirken und es geht voran. Und zwar wird hier von einer Geschichte erzählt. Helmut Mattis, 1950 geboren, ein bisschen jünger als ich, ehemals Chefredakteur des Nachrichtenmagazins Idea, berichtet, dass er durch einen Schokoladenpudding Gott kennengelernt hat. In seinem Elternhaus hörte er nie etwas von Gott. Dann fragte ihn die Frau des Pfarrers, ob er Hunger hätte. Es war 1958. Und was er denn gerne einmal essen würde, seine Antwort bestand nur aus einem einzigen Wort, Schokoladenpudding. Sie lud ihn ein zu kommen und er bekam Pudding mit Vanillesoße. Und später fragte sie ihn, ob er schon ein Buch besäße. Außer den von der Schule gestellten Büchern hatte er keine. Und so bekam er eine Kinderbibel geschenkt. Da der Pudding gut war, war auch die Frau gut. Das ist natürlich klar. Und damit auch das Buch. Er las es immer und immer wieder und bekehrte sich schließlich. Bei der Frau am Brunnen fing die Begegnung mit Jesus mit einem Wasserkrug an. Bei Helmut Mattis mit einem Schokoladenpudding. Auch heute mag manches unscheinbar wirken und es ist doch der Startpunkt für ein Leben mit Gott. Bei dem einen ist es ein Gespräch in der Fußgängerzone, bei dem anderen ein Flyer mit der Botschaft, eine Bibel im Hotelzimmer, ein Bibelvers auf einem Plakat oder bei einer Beerdigung ein Andachtstext in einem Kalender. Das erinnert mich an einiges. Ein kurzer Clip oder ein Podcast. Es mag nur etwas Kleines, Unbeachtliches sein, doch es könnte Großes für Gott daraus hervorkommen. Der größte Evangelist ist Jesus selbst. Er tut es. Ich möchte hier noch eine kleine Sache hinzufügen mit den beiden Polizeibeamten am letzten Freitag. Während der Streife, die waren uniformiert, ja, und haben da in der Fußgängerzone, die ja noch so ein bisschen weihnachtlich ist, haben sie ihren Dienst versehen. Der Helmut sie angesprochen und sie haben beide eine Bibel gegeben und beide haben sie Ja gesagt zu Jesus. Also diese kleinen Dinge, wovon heute Morgen die Rede ist mit dem Schokoladenpudding, die kleinen Dinge, die sind es. Es ist eine kleine, kurze Begegnung, die vielleicht 5 Minuten dauert. Aber daraus entsteht viel. Zahl seiner Anbeter soll größer werden, die soll ja nicht schrumpfen. Jesus soll angebetet werden von allen Menschen auf dieser Erde. Amen.
Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite. Bevor ich das Wort verkündige, möchte ich auch einmal nochmal kurz beten. Herr Jesus Christus, und so danke ich dir und preise ich dich, dass wir dein wunderbares Wort haben, Herr. Ich danke dich und preise dich, dass du uns deinen Geist gegeben hast, um es zu verstehen, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du mich mit der Kraft deines Heiligen Geistes erfüllst, um mit Freimütigkeit das zu verkündigen, was du mir aufs Herz gelegt hast, Herr Jesus, und dass du jeden Einzelnen hier mit der Kraft deines Heiligen Geistes füllst, Herr, um das zu verstehen, hörende Ohren zu geben, dass das, was du jeden Einzelnen zu sagen hast. Und dafür preise ich dich und dafür danke ich dir, Herr. Amen.
Amen.
Amen. Wahr ist aber auch immer wieder, dass wenn auch diese Gerichtsankündigungen, die ja auch wirklich kommen und stattfinden werden, wir als Kinder Gottes uns nicht zu fürchten brauchen. Das ist was ganz Besonderes. Wir sollen über die Dinge ernst nehmen, wir sollen über diese Dinge beurteilen, nachdenken, wir sollen im Gebet sein, wir sollen in Bereitschaft sein, aber niemals uns davor fürchten müssen, weil unser Herr mit uns ist. Jesus hat im Lukas-Evangelium gesagt gehabt, wenn ihr all diese Dinge seht, dann erhebt eure Häupter. Er sagt nicht, senkt sie, sondern erhebt eure Häupter, denn der Herr kommt bald. Ist das nicht wunderbar? Und das muss auch immer wieder sein, egal wie ernst diese Lagen, egal wie die Situationen in die Welt ist, wir als Kinder Gottes brauchen uns davor nicht zu fürchten, weil Gott mit uns ist, weil er bei uns ist. Und das Allerwichtigste dabei ist, den Blick auf Jesus zu haben. Wir brauchen, Gott hat gesagt gehabt im Psalm, dass er uns den Tisch deckt im Angesicht unserer Feinde. Wir kennen den Feind, seinen Namen. Wir brauchen die Augen davor nicht zu verschließen. Wir kennen die Tatsachen ins Auge schauen. Aber wir brauchen uns davor nicht zu fürchten, weil Gott uns in diesem Angesicht der Feinde den Tisch decken tut. Mit Verheißung, mit Zuversicht, mit dem, dass Gott mit dir und bei dir ist. Und das ist das Allerwichtigste. Amen.
Amen.
Amen. Ich habe auf dem Herzen bekommen, wir kommen ja dem Ende zu und ich sehe gerade wenig Zeit. Ich hoffe, ich kann das alles jetzt in die kurze Zeit einpacken. Es ist mir wichtig, es euch auch mitzuteilen. Die Jahreslosung von 2024 und wir sind am Jahresende gekommen und diese Jahreslosung aus 1. Korinther 16, 14, da heißt es, alles was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Und diese Jahreslosung ist nicht nur für das Jahr 2024 gedacht, sondern das ist ein Wort, das uns unser ganzes Leben als Christsein ausmacht. Das ist Christsein, in Liebe all das zu tun. Die Liebe sollte das Merkmal der Kinder Gottes sein. Amen.
Amen.
Alles andere ist völlig daneben, wenn es nicht aus der Liebe Gottes ist. Die meisten von uns sind ja hier Kinder Gottes, die kennen es aus dem 1. Korinther Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Wenn ich in Sprachen von Menschen und Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Und wenn ich Weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besäße und einen Glauben, der Berge versetzt, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwendete, ja, wenn ich mich selbst aufopferte, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe hätte, nützte es mir nicht. Also wir können sehen, es ist egal, was du tust, es ist egal, was du machen könntest, wenn es nicht aus der Liebe Gottes geboren ist und in der Liebe Gottes gemacht ist, hat es keinen Zweck. Es ist wertlos. Das ist für uns Menschen, erschlägt es uns, weil wir sind abhängig, können sehen, von Gott und seiner Liebe. Das muss der Motivator sein, das muss in unserem Leben als Christ sein. Im Psalm 139, Vers 23 sagt David, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, briefe mich und erkenne, wie ich es meine. Das, was du tust, ist das aus der Liebe Gottes geboren? das, was du lebst und magst wie Gott, ist es wirklich aus der Liebe Gottes geboren? Ist es wirklich in der Liebe Jesu? Da drin müssen wir uns immer wieder neu prüfen, weil wir sind Menschen und wir sind nicht immer oben auf der Höhe und sind nicht immer mit Halleluja, preis den Herrn, sondern wir haben Situationen, wo es uns nicht so gut geht, wo wir im Glauben hinken. Und dann fangen wir an, trotzdem für Gott was zu tun. Warum? Weil wir versuchen, Gottes Wohlwollen und Gottes Liebe uns weiter zu erhalten. Weiter, dass Gott mit Wohlwollen auf uns schauen tut. Das ist das, was wir dann tun, nicht mehr aus Liebe, sondern wir wollen uns bei Gott Pluspunkte schaffen, weil ja gerade alles nicht so rosig bei uns laufen tut, weil wir ja gerade nicht so gut drauf sind. Versteht ihr das? Das ist in uns, das machen wir. Und deswegen ist es immer so wichtig, dass wir unser Leben prüfen, unser Herz prüfen lassen, das, was wir für Gott tun. Was ist der Motivator wirklich? Ist es wirklich aus dieser dankbaren Liebe gegenüber Gott? In Johannes Kapitel 13, 34 finden wir ein wunderbares Merkmal. Da sagt Jesus, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander genauso wie ich euch geliebt habe, sollt ihr einander lieben. Was ist an diesem Gebot neu? Weil im Alten Testament wird gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben, richtig? Was ist neu an diesem Gebot?
Dass er sogar für uns gestorben ist.
Hat damit zu tun. Nämlich, er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot, liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe. Das ist im Alten Testament nicht gesagt worden. Versteht ihr? Das ist ein Schlüssel. Einander zu lieben, so wie er uns geliebt hat. Und diese Liebe müssen wir verstehen, wie die gemeint ist. Und darauf gibt uns das Wort Gottes eine Antwort. Wir müssen sehen, wie Gott uns liebt, wie Gott uns sieht. Nicht wie wir ein Verständnis darüber haben, wie Gott uns lieben tut. Das ist ganz, ganz, ganz doll wichtig, dass wir das verstehen und erkennen. Wenn wir in 1. Korinther den Einleitungsvers lesen, wo es heißt, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein, dann ist diese Liebe, das griechische Agape, diese selbstlose Liebe, diese aufopfernde Liebe, die wir selbst nicht haben. Unsere Liebe ist bedingt, unsere menschliche Liebe. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Wir lieben nicht selbstlos. Du magst wohl irgendwo spenden, anonym, für jemanden Geld, für eine gute Sache, aber dann magst es du aus deinem Gewissen raus, weil du ein gutes Gewissen haben willst. Du magst es nicht selbstlos. Du magst es, dass du dich auch noch in den Spiegel schauen tust. Du liebst den anderen, weil du Liebe bekommen willst. Liebe bei uns ist immer bedingt. Die Liebe Gottes, die Agape, die haben wir von Natur aus nicht. Die ist nicht in uns. Die hat alleine nur Gott, diese selbstlose Liebe. Das müssen wir klar erkennen und verstehen, dass wir, so wie Gott liebt, niemals lieben können. Und Jesus fordert auf und sagt, dass wir einander lieben sollen, wie er uns geliebt hat. Wir sollen mit dieselbe Agape, Liebe, den Nächsten lieben, wie er uns geliebt hat. Und das können wir uns nicht selbst aus den Rippen schneiden, das können wir nicht selber schaffen. Wir müssen vom Wort Gottes und vom Geist Gottes überführt werden und verändert werden. Wir müssen vom Geist Gottes es geschenkt bekommen. Sonst ist es uns nicht möglich. Und dazu brauchen wir das Wort Gottes. Das Wort Gottes gibt uns die Information, die wir dazu brauchen. Schau, diese Errettung, diese Liebe, die wir von Gott bekommen haben, die ist unverdient. Dafür haben wir nichts getan. Wir haben nichts getan, dass Gott sagen könnte, du bist liebenswürdig. Das werden wir in Verse sehen, dass es mitnichten der Fall ist. Egal, wie du ein guter Mensch gewesen bist, egal, wie viele gute Sachen du auch gemacht hast, es spielt überhaupt keine Rolle. Als unbekehrter Mensch warst du für Gott ein Sünder gewesen. Das ist ein Faktum. Das sagt das Wort Gottes. Und du darfst gegen dem, wenn du dich stellst, glaubst du Gottes Wort nicht. Und dadurch, dass du es nicht glauben tust, hat es keine Auswirkung auf dein Leben. Du musst es glauben. Nur dann bekommt es wirklich Kraft in dein Leben. Du musst dich unter Gottes Wort beugen, über das, was er über den Menschen und über dich persönlich sagen tut. Nur dann wirklich kommst du an diese Quellen, kannst du diese Liebe Gottes wirklich für dein Leben verstehen. Und das macht frei. Das bringt wirklich echte Gottesliebe in dein Leben und verändert dich. Schau, wir haben Weihnachten gefeiert und haben das Christkind in der Krippe gesehen. Jesus ist von seiner Herrlichkeit herabgekommen. Er war majestätisch und herrlich. Im Himmel muss es dermaßen schön und herrlich sein, das ist ja unbeschreiblich. Aber er ist als Säugling, hat als Mensch auf die Welt gekommen, in dieser finsteren Welt, hat sich in Wickeltücher einwickeln lassen. Auf gut Deutsch gesagt, er hat sogar in Scheiße gelegen, solange er nicht neu gewindelt worden ist. So erniedrigt hat sich dieser herrliche Gott. Er ist majestätisch, herrlich, rein, heilig und hat sich selbst so herabgetan, um dich und mich zu retten. So eine Liebe hat er. Versteht ihr, das müssen wir uns immer wieder neu vergegenwärtigen. Er hat sich sämtlichen menschlichen Widrigkeiten ausgesetzt. Er hat sich alle Versuchungen, alles Böse, alles Dreckige, was an ihm rangekommen, versucht worden ist, hat er sich ausgeliefert, musste er dafür kämpfen, dagegen widerstehen. Das hat er ja nicht aus dem Ärmel gemacht, sondern er wurde in allen versucht, wie wir auch. Er hat denselben Glaubenskampf gehabt, den wir auch haben. Das sagt die Bibel. Und das müssen wir sehen. Schau, es wird von ihm gesagt, dass er arm von uns, unseretwegen geworden ist. Er ist verlacht worden, verspottet, bespuckt worden, geschlagen worden, ausgepeitscht worden, gekreuzigt worden und getötet worden. Nur für dich und mich, weil er dich liebt. Hat er nicht nötig gehabt. Mitnichten. Wir werden alle, irgendwann das Gericht hat stattgefunden, alle Menschheit. Und alle Menschheit, obwohl sie ihn an nicht geglaubt hätten, hätten die Knie beugen müssen und ihm anbeten müssen, ihm die Ehre geben müssen. Jeder hätte das machen müssen. Jeder, weil er Gott ist. Aber in seiner Gnade und Liebe hat er sich zu den Menschen runtergebeugt, um sie zu retten. Hat all das auf sich genommen, all das ertragen, um dich und mich in seine Liebe zu retten. Unfassbar. Was für einen liebenden Gott wir haben. Und das müssen wir mehr und mehr, müssen wir das wirklich verstehen. In Philipper Kapitel 2, Verse 6 bis 8, da heißt es, welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand, es nicht für einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annahm und den Menschen ähnlich wurde und in seiner äußeren Erscheinung wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja, zum Kreuztod. Das hat unser Herr Jesus getan. Das ist das, was die Schrift über unseren Herrn Jesus aussagt. In Johannes Kapitel 12, da wo es über das Volk Israel, über Glaube und Unglaube geht und dass Jesus gekommen ist zu retten und die Israeliten nicht geglaubt haben, dass Jesus derjenige ist, der gekommen ist, um zu retten, zitiert Johannes Jesaja und sagt, das ist dieser, den Jesaja gesehen hat. Nämlich in Jesaja Kapitel 6, die Verse 1 bis 5, wo Jesaja in den Thronsaal Gottes kommt und die Herrlichkeit Gottes sieht, die Cherubim um ihm, und dann sagen tut, wehe mir und mein Volk, ich bin unreiner Lippen. Er sah ringsrum die Engel von Scharen, die gesungen haben, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und er sagt, Jesus hat er das damals schon gesehen. In seiner Herrlichkeit, in seiner Majestät, in seiner Gottheit. Und trotzdem ist er Mensch geworden, auf Erde gekommen, um mich und dich zu retten. Was für ein Gott. Wir müssen mehr und mehr die Liebe Gottes verstehen. Das ist ja auch das, was Jesus sagen tut. Liebt untereinander, wie ich euch geliebt habe. Wenn wir diese Liebe, diese Agape-Liebe nicht verstehen, wenn diese Agape-Liebe unser Herz nicht erfasst, werden wir nicht einander so lieben, wie Jesus liebt. Es ist unmöglich. Und so lieben zu können, immer wieder das Wort Gottes. Es ist Licht. Es scheint in unserem Leben. Es deckt auf, wer wir waren und wer wir sind und wer wir sein werden. Amen. Das ist doch was Wunderbares. Wir lesen in Römer Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Da heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wurden, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wie wunderbar, doch dieser Vers ist. Durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Diese Gnade ist uns durch Jesus Christus zuteil geworden und das ist nicht nur eine einmalige Gnadenerweis, sondern es ist eine Gnade, die andauernd da ist, in der wir leben, bis wir zum Herrn gehen. Diese Gnade ist lebendig, diese Gnade ist verändernd. Diese Gnade ist selbst Jesus Christus. Er ist in Gnade und Wahrheit gekommen. Amen.
Amen.
Wie wunderbar sind doch diese Verse. Da heißt es weiter, durch ihn haben wir auch freien Zugang zu der Gnade bekommen, in der wir jetzt leben. Das geschah im Glauben und wir sind stolz auf die Hoffnung, mit der wir nun der Herrlichkeit Gottes entgegengehen dürfen. Sie sind stolz drauf. Stolz soll doch nicht der Mensch sein. Richtig? Aber die Bibel sagt in der Elberfelder, wir rühmen uns dessen, dass wir diese Hoffnung haben. Rühmen hat was mit Stolz zu tun. Und dieser Stolz, dieses Rühmen ist nicht auf uns begründet, sondern dieses Rühmen ist auf Gott begründet. Und was für eine wunderbare Hoffnung wir haben. Wir können stolz auf unseren Gott sein. Amen. Wir können uns unseren Heiland rühmen, weil er so groß und so wunderbar ist. Und weiter Vers 3 in Römer Kapitel 5 heißt es, aber nicht nur das, wir sind auch stolz auf die Bedrückungen, denen wir ausgesetzt sind, denn wir wissen, wie wir durch Leiden Geduld lernen. Und wer Geduld gelernt hat, ist bewährt und das wiederum festigt die Hoffnung. Wie verrückt ist das denn? Wir sind stolz auf unsere Bedrückungen. Das ist doch irrational für den Menschen. Da sagt doch, seid ihr dann völlig bekloppt. Versteht ihr? Wie ist denn das möglich, dass Menschen für ihre Bedrückung, die sie haben, sich auch dessen noch rühmen? Warum ist das so?
Ganz einfach, Vers 5. Und dieser Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns mit dem Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat, auch seine Liebe ins Herz ausgegossen. Nur deswegen ist es möglich, dass wir uns Bedrängnisse rühmen können, weil Gott uns ein neues Herz gegeben hat, weil Gott seinen Geist in uns hineingegeben hat und weil er seine Liebe in uns ausgegossen hat. Diese Liebe, die erkannt worden ist von ihm, dass er von seiner Majestät, von seiner Herrlichkeit in diese dreckige, finstere Welt hineinkam, um dich und mich zu retten. Und weil der Kind Gottes weiß, dass ich errettet und diese Gnade und diese Liebe unverdient bekommen habe, sich dessen Bedrängnisse rühmen kann, weil er Gottes Wort kennt, Römer Kapitel 8, Vers 29, dass alles Böse, alle Bedrängnisse, die in unserem Leben sind, zum Besten mitwirken, denen, die Gott lieben. Das kann nur durch das Wunder Gottes passieren bei Menschen. Das können wir nicht aus uns selber tun. Nicht ein einziger kann das aus sich selber tun. Das ist für uns durch die Gnade Gottes, durch seine Liebe, durch seinen Geist geschenkt worden. Dadurch, dass wir diesen unverdiente Gnade, diesen Rettergott in seine Liebe mehr und mehr erkannt haben. Wisst ihr, diese Erkenntnis über Christus, soll nie aufhören. Die soll noch zunehmen in unserem Christseinleben. Wir sind errettet, wir sind Kinder Gottes geworden, wir freuen uns über diese Gnade und Liebe und dann fangen wir an, von den Evangelien die Briefe zu lesen und in die Briefe stellen wir plötzlich Herrlichkeiten fest, stellen wir plötzlich Schätze fest, was mit unser Leben und mit Gott zu tun haben, wo wir Christus immer größer sehen, unsere Dankbarkeit gegen ihn immer größer wird. Wir fangen an, Jesus mehr und mehr zu lieben. Aber das kannst du nur, wenn du wirklich mit Gottes Wort beschäftigt bist. Das kannst du nur verstehen, wenn du Gottes Wort nicht einfach wie ein Lesebuch durchgehst, sondern anfangen tust, wirklich die ganze Bibel zu lesen, Altes wie Neues Testament. Da stehen Schätze und Zusammenhänge, was mit das Neue Testament, was mit dir, mit Gott, mit deiner Errettung, mit deinem Leben zu tun hat. Das ist miteinander so verknüpft und du fängst an, die Herrlichkeit und die Liebe Gottes wirklich zu entdecken. Da heißt es weiter in Vers 6, Christus ist ja schon einer Zeit gestorben, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für gottlose Menschen. Er sagt, er starb schon für dich. Er hat sich schon für dich entschieden, wie du noch der Sünde ausgeliefert warst und alles das getan hast, was gegen Gott ist. Nie was getan hast, was für ihn ist. Ganz im Gegenteil. Du hast nie was gemacht, was Gott ehren tut. Hast nie was gemacht, dass es du verdient hättest, dass Gott sich dir zuwendet. Ganz das Gegenteil, sagt die Bibel. Du warst kraftlos gewesen. Du hast nichts machen können, was dich bei Gott Steine im Brett hätte bringen können. Null und nichtig. Warst du nicht fähig dazu gewesen. Das spricht der Römerbrief hier davon, dass uns das klar wird. Das müssen wir sehen. Wir können nur Gnade in seine Größe verstehen, wenn wir sehen, wie verurteilungswürdig wir eigentlich gewesen sind. Versteht ihr das? Und das gibt uns die Bibel dazu Antworten. Nur wenn wir aus dem Licht vom Wort Gottes sehen, was wir Menschen sind, nur dann können wir auch verstehen, wer Gott ist und was durch ihn uns geschenkt ist. Und das dürfen wir immer wieder neu, müssen wir uns in Bewusstsein, immer wieder das Neue in unserem Bewusstsein rufen und unser Herz prüfen. Wir haben seit 2000 Jahren die Bibel, nichts anderes. Das ist unser Maßstab. Das Volk Gottes seit 2000 Jahren, seit 2000 Jahren lesen Christen dasselbe Buch. Die sind doch bekloppt. Die müssen doch endlich mal andere Bücher lesen, nach der Seite tun. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen immer wieder zu diesen Quellen hin, wir müssen immer wieder das lesen. Immer wieder müssen wir uns daran erinnern, das hält die Liebe wach, das hält den Geist Gottes. Er fängt an in uns zu leben und er kann leben, weil er das Wort Gottes in uns lebendig macht. Er kommt zur Entfaltung, er kann uns die Dinge zeigen und verstehen lassen. Weiter heißt es, ab Vers 7, nun wird sich kaum jemand finden, der für einen Gerechten stirbt. Eher noch würde sich jemand für eine gute Sache opfern. Das würden vielleicht Menschen machen. Menschen würden sich vielleicht für eine gute Sache, für Demokratie, gibt es ja. Politisch Engagierte, die sind für Politik bis in den Tod gegangen, für ihre Überzeugungen. Menschen sind für Idole in den Tod gegangen. Menschen sind von ihren Überzeugungen her bis in den Tod rein, wenn sie gedacht haben, es wäre eine gute Sache. Stimmt das? Haben Menschen gemacht, gibt es heute noch. Menschen gehen für eine gute Sache im Krieg, um zu sterben. Das machen Menschen. Aber was Menschen nicht machen, für ihre Feinde sterben, das macht der Mensch nicht. Der Einzige, der das gemacht hat, ist Jesus Christus. Der ist für dich als Sünder und als Feind gestorben. Das wirst du nie auf der ganzen Planeten finden, dass das irgendjemand für dich machen würde. Wenn du jemanden hast, der ständig gegen dich arbeitet, ständig gegen Schienbein haut, ständig dein Feind sich offenbar macht und er sagt, ich bin dein Feind. Und du sagst, ich liebe dich so, ich sterbe für dich. Würde kein Mensch von uns machen. Jesus hat es getan. Ist das wahr? Das ist wahr. Da heißt es weiter in Vers 9, und nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn erst recht vor dem kommenden Strafgericht gerecht. Er sagt, wenn ihr schon so gewesen seid, dass es unverdient war, dass meine Liebe euch trotzdem geliebt hat und ich euch gerettet habe, na erst recht, wenn das Strafgericht Gottes kommt, werde ich euch retten. Jetzt seid ihr meine Kinder, früher wart ihr Feinde und Sünder und ich habe euch geliebt und gerettet. Wie viel mehr jetzt, wenn das Strafgericht Gottes kommt, werde ich euch davor retten. Was für eine wunderbare Verheißung, was für ein wunderbarer Gott. Furcht, brauchen wir uns zu fürchten? Nein, in 1. Johannes steht, wer sich fürchtet, hat die Liebe Gottes nicht erkannt. In der Liebe Gottes gibt es keine Furcht. Der sich fürchtet, rechnet noch mit Strafe. Es ist so schön, Gottes Wort. Wirklich, es ist so wunderbar, Gottes Wort, weil es mich klar macht in meinen Gedanken, in meinem Verstand. Wisst ihr, und Gott redet ja durch Worte zu unserem Verstand. Der gibt uns ja nicht ein warmes Gefühl, ach wie schön warm, und ich kriege eine Gänsehaut und das trägt mich mein ganzes Leben durch. Sondern Gott redet durch sein Wort zu unserem Verstand. Und wir begreifen was. Und kennt ihr das nicht aus unserem Leben, wo plötzlich das Licht aufgeht? Ah, jetzt habe ich es. Und genauso macht es Gott mit uns. Er redet durch sein Wort, redet verständlich. Wir begreifen auf einmal, es geht uns ein Licht auf. Jetzt habe ich es. Und platsch ist es im Herzen in. Und es ist eine Herzensüberzeugung geworden. Es ist nicht in diesem einmal eins geblieben. So ist unser Gott. So wirkt er in seine Gnade. Weiter sagt er im Vers 10, denn durch den Tod seines Sohnes hat Gott uns ja schon versöhnt, als wir noch Feinde waren. Das ist eine Tatsache. Wir waren alles Feinde. Der Römerbrief sagt, da war nicht ein Tüchtiger gewesen, nicht ein einziger. Ja, aber ich habe schon immer an Gott geglaubt. Ich habe zu solchen Leuten gesagt, du bist ein Lügner. Und die Leute hätten mich am liebsten erschlagen. weil ich gesagt habe, dann stimmt Gottes Wort nicht. Du magst an einen Gott glauben, den du dir in dein Denken gebastelt hast, aber du glaubst nicht an den Gott, der zu dir sagt, tu Buße und kehr um. Weiter heißt es, Vers 11, aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Stolz und Freude erfüllt, sondern auch die Beziehung zu Gott, die uns durch Jesus Christus geschenkt ist. Denn durch ihn sind wir schon jetzt mit Gott versöhnt. Durch ihn, nicht durch deine Eigenschaften, nicht durch das, weil du schon immer an Gott geglaubt hast, nicht weil du so Gutes für Gott tust und so treu bist und ich weiß nicht was alles. Alleine durch Jesus Christus bist du versöhnt mit Gott. Und für das, was er am Kreuz von Golgatha für dich getan hat. Nichts anderes. Ist das nicht gut? Ja. Viele meinen immer dann, jetzt sind sie Christ. Und wenn ich jetzt als Christ plötzlich eine Zeit habe, wo ich keine Liebe für Gott empfinden tue und ich liebe nicht mehr Gott, stelle ich auf einmal fest, liebt mich deswegen Gott jetzt auch nicht mehr? Wir Menschen sind ja so. Na? Wir sind ja so liebende Menschen, Ehe. Partner hat betrogen, hat belogen und wir vergeben. Aber wehe jetzt, du noch mal was machst. Na dann ist finito, kennt ihr das? So sind wir Menschen, so wird ich sein, hundertprozentig. Wird ich so sein. Ich würde meine Frau vergeben, na, wenn die dasselbe machen würde, na, die würde ich sonst wohin jagen. Das würde ich als Mensch machen, als reiner Mensch, so sind wir Menschen. Gott ist nicht so. Selbst wenn du ihn nicht liebst, liebt er dich trotzdem. Er hat dich als Sünder und Feind geliebt. Wie viel mehr jetzt als Kind Gottes. Wenn wir untreu sind, bleibt er trotzdem treu. Ist das nicht ein wunderbarer Gott? Den zu dienen, den zu kennen, ist das Größte und Beste, was einem Menschen geschenkt werden kann. Alles das, was wir tun, soll aus Liebe geschehen. Schau, und die Liebe, die das, was wir tun, ist nicht in uns begründet, sondern die ist in Jesus Christus und in Gott begründet. Richtig? Ich hätte noch einiges mehr, aber wir sind mit der Zeit vorangeschritten. Und was mir ganz wichtig ist, 1. Johannesbrief, Kapitel 4, die Verse 9 bis 10. Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, um uns in ihm das Leben zu geben. Die Liebe hat ihren Grund nicht darin, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden gesandt hat. Das ist die Begründung. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und diese Liebe müssen wir mehr und mehr verstehen. Die wird endlos sein. Jesus zu verstehen und zu begreifen, da werden zig Jahre und Lebende nicht ausreichen, um Jesus oder Gott zu begreifen. Aber wir sollen mehr und mehr Christus erkennen. Und das kennen wir nur dann, wenn wir uns wirklich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Anfangen, wirklich das Wort Gottes zu lesen. Nicht in unserem Denken alleine, dass wir uns hinstellen und meinen, die Größe Gottes erforschen und kennen zu dürfen. Dann sind wir auf dem Holzweg. Weißt du, die Größe Gottes erkenne ich nicht darin, dass ich Gebetserhörungen bekomme. Das ist was Wunderbares. Wenn wir Sorgen haben, Not haben, wenn wir Gebetserhörungen bekommen, ist was Wunderbares. Du, aber von eine Gebetserhörung, bist du schon wieder in die nächste Gebetsanliegen. Das hört gar nicht auf. Und immer wieder neu, ja, danke Jesus. Das macht Gott nicht groß. Du weißt, er ist da und liebt dich und kriegst deine Gebetserhörung und freust dich und kannst Gott loben und preisen. Aber was Beständiges zu haben, ein richtiges Fundament von der echten Liebe Gottes erfasst zu sein, ist durch das Wort Gottes ihn erkannt zu haben. Und durch den Heiligen Geist, der es dir offenbart. Amen. Herr Jesus Christus, ich danke und preise dich für diese Liebe, die du uns offenbart hast. Ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, Herr, Mensch geworden bist, Vergänglichkeit angezogen hast, all mit diesem Unrat, mit dieser Finsternis, all das, was in dieser Welt an Negativen zu finden ist, Herr, auf dich genommen hast, Herr, um uns in deine Liebe, Herr, zu retten, Herr. Was für ein Gott, Herr. Ich danke und preise dich dafür. Und ich danke dir, dass du unser Leben ergriffen hast, Herr. Dass du mit deinem Geist in unseren Herzen eingezogen bist. Dass du uns versiegelt hast mit deinem Geist, Herr. Auf den Tag unserer Errettung hin, Herr. Und dass wir uns nicht mehr fürchten müssen vom Teufel, von Tod, von Widerstände oder sonst was da ist, Herr. Weil du mit uns bist und weil du bei uns bist, Herr. Dafür preise ich dich und danke ich dir, dass wir an einen so großen, mächtigen Gott glauben dürfen, der du bist, Herr. Du bist unser Herr, du bist das Haupt der Gemeinde. Du bist der, der auf unserem Herzensthron sitzt, Herr. Herr, und dafür danke ich dich und bitte ich dich, dass du uns mehr und mehr durch deinen Geist, durch dein Wort uns erkennen lässt, was wir durch dich haben, wer wir durch dich sind, wer du selber bist, Herr, und dass wir deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Liebe, deine Gnade, all das, was du selbst bist, mehr und mehr wirklich erkennen, Herr, dass wir sehen, wie du wirklich bist. Und dafür danke ich dich und preise ich dich, dass das du uns zeigst, Herr. Amen.
Amen. Ja, ein wunderbares Wort. Die Liebe unseres Herrn, die ist so groß, dass wir uns wirklich nicht fürchten brauchen. Das können wir wörtlich nehmen. Wir brauchen uns nicht fürchten. Aber die Liebe ist so groß. Also für mich ist ein Trost, dass Jesus zu dem Petrus oder den Petrus dreimal gefragt hat, hast du mich lieb? Er wollte von dem Petrus nur wissen, ob seine Liebe so groß ist wie die Agape-Liebe. Und der Petrus hat die Frage nicht richtig verstanden. Er hätte sie auch nicht beantworten können. Gottes Liebe, wir können sie mit unserem kleinen Verstand nicht erfassen. Wir stecken im Fleisch. Es sind uns viele Dinge nicht möglich, aber wir hoffen und trauen darauf, dass Jesus uns in sein Bild wird er uns verwandeln. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Trost. Und diese ganzen Dinge, die nicht in unser Herz gehören, die wirft er hinaus. Er reinigt unser Herz und er segnet uns für die kommende Woche. Danke für diese wunderbare Ermutigung, Benno. War sehr schön und hat uns mit Kraft erfüllt. So soll das sein. Wir können gestärkt in die neue Woche gehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, so wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und Benno möchte ich bitten, die Gemeinde zu segnen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. In den Sinn, den Herrn befohlen, kommt gut ins neue Jahr rein. Und dann würde ich mal sagen, liebe Geschwister, bis nächstes Jahr. Ne? Ja.